darüber sprechen muss. Und habe mir dazu einige Gedanken zusammengetragen, die ich heute hier sozusagen als auf dem Testgrund des Heidelberger Tempels ausprobieren möchte, wie es einfach in der Präsentation ist und wie es durchkommt. Ich möchte aber um Gottes Willen nicht eine solche, ihr werdet sehen, das Thema, ich werde mich ziemlich von dem Thema, ich werde es anders behandeln als erwartet. So, in unserem, ich sprach von der Regel und Regel, in dem Befolgen der Regeln und Regulierung und wie sich die Devotees, wie die Devotees dazu eine andere Einstellung einnehmen. Ein Thema, was uns begleiten wird, auch in dem Thema Vaishnava-Frauen. Vaishnava, da bezieht sich auf die Stellung der Seele in Beziehung zu Krishna. Jeder ist ein Vaishnava und jede ist ein Vaishnava, das heißt ein Verehrer Krishnas. Auf dieser Ebene, also Vaishnava ist etwas, was Mann wie Frau teilen. Denn es ist die Aufgabe der spirituellen Seele, die nicht eine geschlechtsspezifische Rolle hat. Frau bezieht sich auf Körper. Also der Begriff Vaishnava-Frau setzt sich aus zwei Dingen, der Seele und dem Körper zusammen, der tatsächlich anders ist als andere Körper, als männliche Körper. Nun, dies im Sinne hat sich die vedische Kultur formiert. Die vedische Kultur schreibt den jeden ihrer Mitglieder, gibt sie Anhaltspunkte, wie sie sich am besten in ihrer momentan bedingten Situation im hingebungsvollen Dienst beschäftigen kann. Es bleibt jedoch nicht in der vedischen Kultur bei einem hingebungsvollen Dienst, der sich nach den Regeln und Regulierungen also richtet, sondern kommt letztendlich zum Vaishnavatum hin, wo wir mehr auf die spirituelle Seite des Lebens Wert legen. In der vedischen Gesellschaft, die sich darum bemüht, ihre Mitglieder langsam zu erheben zu den Stufen der Spiritualität oder des Vaishnavatums, wird also mehr Rücksicht genommen auf die körperliche Bedingtheit als im Vaishnavatum. Wir sehen das auch, wir sehen das an einer sehr, sehr wichtigen, an einem sehr wichtigen Aspekt, der oft Streit und Missverständnis hervorgerufen hat, nämlich den vier Einteilungen der Gesellschaft. Die vedische Gesellschaft funktioniert aufgrund dieser Einteilung in Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas und Sudras, während die Vaishnavas diesem Varnashram-System immer ein kleines Zusatzwort geben, nämlich Devi Varnashram, das göttliche Varnashram, in dem eher das weitaus flexibler ist als das Varnashram, was auf der materiellen Ebene ausgeführt wird. So, wenn man die vedische Gesellschaft betrachtet, so hat sie den Männern und Frauen traditionelle Rollen zugewiesen, die sich auf deren Natur, auf deren physische Natur bezog. Die Frauen, die Kinder zur Welt gebracht hatten, hatten sie erstmal 9 Monate im Leib und haben sie auch heute noch. Ihre Zuneigung zu Kindern ist sehr, sehr stark. Sie sind sehr eng damit mit den Kindern verbunden. Sie nähren die Kinder für vielleicht, also wenn Kinder stark werden sollen, sollte man sie mehrere Jahre mit der Milch der Mutter speisen. So waren sie eng verbunden mit ihren Kindern und so haben deswegen nach der vedischen Gesellschaft an sich die das Haus besorgt, um für die Kinder immer zur Verfügung zu stehen. Der Vater dann hat eine Rolle des Erwerbstätigen eingenommen. Und so haben beide versucht, in diesen Aufgaben, die ihnen gegeben wird durch die traditionelle Gesellschaft, letztendlich Liebe zu Gott zu erreichen, letztendlich das Vaishnavatum zu erlangen. Nun im Vaishnavatum, und hier ist es interessant, finden wir große Vaishnava-Frauen, die sich über die traditionelle vedische Rolle hinweggesetzt haben, eben weil sie selbstverwirklichte Seelen waren. Und ich möchte heute mehrere Vaishnava-Ladies kurz in ihrer historischen Bedeutung vorstellen und damit dieses Prinzip ein wenig erläutern. Ich möchte heute eine ideale Vaishnava-Mutter kennzeichnen. Ich möchte eine ideale Vaishnava-Frau, ein Beispiel für eine ideale Vaishnava-Frau geben. Das Beispiel einer Mystikerin möchte ich geben, das Beispiel einer Zelibatören-Frau und das Beispiel einer Guru-Frau. Also ihr könnt schon sehen, das werden Neuigkeiten für euch sein, weil viele dieser Dinge nicht bekannt sind. Ich möchte zunächst einmal anfangen mit Srimati Sachi Devi, nach der ich meinen Namen erhalten habe. Sachinandan, ja, eigentlich das, ein Diener. Und jetzt Swami, der auch natürlich ein Diener ist. Srimati Sachi Devi kommt aus Ostbengalen und hat sich dann mit ihrer Familie in Navadvip angesiedelt, welches eine Stadt der Gelehrsamkeit war. Ihr Vater ist Nilambara Chakravarti, der ein bedeutender Astrologe ist. So, ihr wurden, nachdem sie verheiratet wurde mit dem edlen Brahmana Jagannath Mishra, in der Folge 8 Töchter geboren, die nacheinander starben. 8 Töchter. Natürlich war Sachi Devi sehr betrübt und erwartete mit großer Sorge ihre 9. Schwangerschaft. Die gelang, also es war eine glückliche Schwangerschaft, eine erfolgreiche Schwangerschaft, und sie gebar dann, oder durch sie erschien, hier müssen wir jetzt diese Worte gebrauchen, Vishvarupa, der eine Repräsentation Balarams und Sankarshans ist. Vishvarupa, der ältere Bruder von Chaitanya Mahaprabhu. Und einige Zeit darauf, ich weiß nicht in welchem Abstand, erschien Vishvambar oder Nimai, der in den Veden vorhergesagt wurde als Inkarnation Krishnas. So, Vishvarupa nahm mit verhältnismäßig jungen Jahren Sannyas an. Es war mit ungefähr zehn Jahren, nahm er Sannyas an und verließ die Mishra-Familie. Und so wurde hatte Sachi Devi nur ihren Nimai mehr. Sie war sehr schockiert über das Davongehen Vishvarupas. Es heißt, dass Vishvarupa auch alle Anzeichen, göttlichen Anzeichen in seinem Körper verband. Und so richtete sie sich also ihre ganze Anhaftung, oder sagen wir mal, ihre ganze Zuflucht auf Nimai, was auch besonders dadurch noch kam, dass kurz nachdem Vishvarupa Sannyas angenommen hatte, Jagannath Mishra starb, weil er die Trennung nicht verwinden konnte. Er starb einfach vor Trennungsschmerz. Das konnte er nicht aushalten. Kann man auch verstehen. 8 Töchter sind gestorben und jetzt geht der Sohn in die Ferne, um nie wieder zurückzukehren ins Zuhause. Das war zu viel. So hatte Sachi Devi also nur noch Nimai. Und Nimai enttäuschte sie nicht. Er wurde der allergrößte Gelehrte. Er wurde praktisch der Glanz im Auge eines jeden. Das heißt, ohne den konnte niemand irgendetwas tun im Leben. Ganz Navadvip sank die Herrlichkeiten Chaitanya Mahaprabhus, der dann mehr und mehr nach und nach seine göttliche Identität auch offenbarte. Nach einer gewissen Zeit wurde auf Bitten Sachi Devis heiratete Nimai dann oder Chaitanya Mahaprabhu zunächst einmal Lakshmi Priya, die aber auch verstarb, als sich Chaitanya Mahaprabhu als Gelehrter in Ostbengalen aufhielt und dort gelehrt, wie soll ich mich ausdrücken, Vorträge gab. Und nun, als Chaitanya Mahaprabhu dann zurückkam, bat Sachi Devi, die also ihn unbedingt zu Hause behalten wollte und die sich seit Vishwarups Annahme von Sannyas davor fürchtete, dass er ebenfalls den Weg der Entsagung gehen würde. Sie bat ihn, ein zweites Mal zu heiraten, nämlich Vishnu Priya, die Tochter von Sanatan Mishra, einem großen Gelehrten ebenfalls. So, nach einer gewissen Zeit, ich mache es hier kurz, ich gehe schnell durch die Biografie hindurch, nahm auch Chaitanya Mahaprabhu Sannyas an. Das wird in Bengalen in vielen Dramen dargestellt, wie er mit 24 Jahren, ohne irgendjemand etwas zu sagen, dass er in der Nacht sein Zuhause verließ und nie wieder zurückkehrte. Ihr könnt euch vorstellen, wie Sachi Devi im Herzen zerbrochen war. Chaitanya Mahaprabhu ließ sie um ihre Erlaubnis fragen. Und hier sehen wir jetzt die Größe dieser großartigen Vaishnava, die sie hat, dem Wunsch ihres Sohnes, der frei sein wollte für die große Welt des Krishna-Bewusstseins, stattgegeben und ihm tatsächlich die Erlaubnis gegeben. Die einzige Bedingung, die sie stellte, war: Geh doch bitte nach Puri, denn in Puri, da höre ich zumindest was über dich und kann so verbunden sein aus der Ferne. So, das ist das erste Beispiel einer idealen Vaishnava-Mutter, die also für Krishna bereit ist, alles aufzugeben, auch ihren eigenen Sohn. Das zweite Beispiel ist das Beispiel einer idealen Vaishnava-Frau, das ist Vishnu Priya. Vishnu Priya, nachdem sich Chaitanya Mahaprabhu zurückgezogen hatte, kümmerte sich geradezu sehr liebevoll um die Mutter, ihre Schwiegermutter, Sachi Devi, die inzwischen älter wurde, und lebte ein sehr entsagtes Leben. Es wird beschrieben, dass sie nur so viel aß, wie sie durch Chanten bekam. Was das bedeutete ist, sie chantete eine Runde und legte dann ein Reiskorn beiseite. Dann chantete sie eine zweite Runde und legte ein zweites Reiskorn beiseite. Und so aß sie also so viel Reiskörner, wie sie Runden gechantet hatte. Das war alles. Und sie wurde durch diese Entsagung die Führerin der Vaishnavas in Navadvip für längere Zeit. Nun, das ist das Beispiel von einer idealen Vaishnava-Frau. Nun möchte ich weitergehen zu dem Bereich Vaishnava-Guru. Hier springt uns das Beispiel von Janava Devi entgegen. Lord Nityananda Prabhu hat zum Jubel aller Einwohner von Bengalen die beiden Töchter Janava Devi und Vasudha, das waren Töchter von Sarakala Suryadas, einem Pandit, geheiratet. Diese beiden Vaishnava-Damen oder Ladies waren sehr fromm und sehr spirituell und waren deswegen von jedem sehr, sehr geehrt. Sie waren genauso wie Lakshmi Devi und Vishnu Priya, Erweiterung der Energie des Herrn. Ja, sie waren Revati und noch jemand anderes. So, Vasudha hatte zwei Kinder, einmal Virabhadra, bestimmt schon gehört, und dann Ganga Devi. Und Janavi nahm einen Sohn an, nämlich Ramachandra. Als Nityananda sein irdisches Spiel beendet hatte, nahm Virabhadra seine Mutter als Guru an. Janavadevi Dasi hatte sich in der Zeit, wo sie verheiratet war, hauptsächlich um die Kinder gekümmert. Vasudha, ihre Schwester, war nämlich schon relativ früh gestorben und aus diesem Grunde hat sie sich also um 3 Kinder besorgt. Sie war dafür bekannt, sehr, sehr angehaftet zu sein an Gopinath. Und ihr ist es zu verdanken, dass unsere Vaishnava-Bewegung eine Einheit hat. Sie hielt nämlich immer engen Kontakt mit den Goswamis in Vrindavan, wie Sanatan Goswami und Rupa Goswami. Wer heute nach Vrindavan pilgert, zum Radhakund pilgert, er wird dort am Radhakund einen Bereich sehen, wo Janavadevi sich immer aufhielt, wenn sie da war, und ein Bad nahm. Da gibt es, weil sie eine Mataji ist, so eine Treppe, so die, wo sie ungesehen in den Radhakund zum Bad gehen kann. Nicht? Und sie war also und sich da in Ruhe baden konnte. Und sie war also sehr angehaftet an Gopinath. Das war ihr Deti. Und es wurde arrangiert, dass sie die Führerin aller Vaishnavas wurde von ganz Bengalen. Wenn die wenn Janavadevi also irgendwo hinging, war sie umgeben von Hunderten ihrer Schüler. Ja, ist keine Spekulation, Aniruddha schaut so. Und nahm auch teil am Keturi Gram Festival, wo sie, das wird beschrieben, mit ihren Schülern dann abgeholt wurde, mit Booten, die sie über den Fluss setzten. Sie war eine große Asketin und schon zu ihren Lebzeiten wurde ihr eine große Ehre erwiesen, die durchaus selten ist. Eine Form von ihr wurde nämlich neben Gopinath installiert. Das ist, was nur den größten Seelen zuteil wird, wie zum Beispiel Srila Prabhupada, dessen Deti-Form wir auch während seines Lebenszeiten schon neben Sisi Gaur Nithai installiert haben. Nicht? Und sie wird als wenn die wird, das weiß ich jetzt nicht genau, da will ich nicht. Gut. Sie wird nun, es gab zu der Zeit nun eine strittige Diskussion in Jaipur, ob das wohl okay sei, den Deti von Janavadevi neben Gopinath zu platzieren. Und da waren also die größten Pandits da und haben sich über diesen Punkt unterhalten. Und ich möchte euch eine lange technische Diskussion ersparen, die eure Aufmerksamkeit verlieren würde. Gleich das Ergebnis bekannt geben. Es wurde schließlich einmütig akzeptiert, auch von dem König von Jaipur, dass also das gemacht werden sollte. Nun, die zweite Beispiel für eine Mystikerin war Himalata Devi. Da ist nicht viel drüber bekannt über Himalata. Sie ist die älteste Tochter von Srinivas Acharya und man kann suchen und suchen und suchen und findet nur Hinweise, dass sie eine Mystikerin war und also Vaishnava natürlich und sehr, sehr viele Schüler hatte. Das Beispiel für eine zelebritäre Vaishnavi ist Ganga Mata Goswami. Ihr habt bestimmt den Namen schon auf dem Vaishnava-Kalender gesehen, ja? Nein? Bitte? Noch nicht. Wir haben auf unserem Vaishnava-Kalender Ganga Mata Goswami, den Erscheinungstag wir feiern. Ist euch nicht aufgefallen? Wer ist das? Ganga Mata Goswami ist die Tochter von dem König Naresha Narayan von Pantaya im Raj Saha-Distrikt Bengals. Schon von Kindesbeinen an, müsste man sagen, war sie sehr, sehr hingegeben zu Madan Gopal, dem Deti. Und als die Zeit kam, wo sie also ins heiratsfähige Alter kam, das ist ja sehr relativ jung, mit 5 Jahren oder so, nicht? Heiratsfähig in dem vedischen Sinne, dass man die Arrangierung schon machte, war einfach offensichtlich, sie würde nie heiraten. Sie war bereits so hingegeben zu ihrem Deity. Nun, sie ging in ganz frühen Jahren nach Vrindavan und lebte da in der Nähe des Govardhan-Hügels oder Govardhan-Berges, nahm den als Guru Haridas Pandit an, der im Chaitanya Charitamrita erwähnt wird als der Pujari von Govinda. Es heißt Haridas Thakur, der nur gute Schüler. Gute Eigenschaften hatte. Haridas Pandit war, nur um es zu vervollständigen, ein Schüler von Anantacharya und der wiederum war ein Anhänger von Janavadevi Dasi. Nicht Dasi, Mataji, oder ich weiß nicht, wie es da respektvoll die Anrede ist. So, sie studierte also unter Haridas Pandit in Vrindavan und ging dann, als sie älter war, also ein sehr alt war, was heißt sehr alt, älter war, nach Puri, wo sie in den Ruinen von Sarvabhauma Bhattacharyas Haus lebte. Sie lebte also wie eine Asketin, wie die Sadhus, die sich irgendwo in irgendwelchen Ruinen, Tempelruinen, Unterschlupf finden. Dort lebte sie. Nun, weil sie so eine große Vaishnava wurde, offenbarte sich ihr, fand sie einen Schila, den Damodar Schila, den schon Sarvabhauma Bhattacharya verehrt hatte, in diesen Ruinen und fing an, diesen Damodar Schila so zu verehren, wie sie es vorher mit Madan Gopal getan hatte. Dann, eines Tages kam der König Mukunda Deva Maharaj, der König von Puri, vorbei und hörte sie das Srimad Bhagavatam in klangvoller Stimme und mit großer Hingabe zu rezitieren. Er wurde so angezogen und setzte sich hin und hörte, wie sie das Bhagavatam rezitierte und dann erklärte. Und so wurde sein Krishna-Bewusstsein in ihm entfacht, weshalb er beschloss, Ganga Mata Goswami als Guru anzunehmen. Ganga Mata Goswami nahm niemals offiziell Sannyas an, weil sie der Ansicht war, dass Frauen nicht diese äußerliche Designation annehmen sollten, die in der vedischen Zivilisation für Männer da sind. Aber ihr wurde der Titel Goswami verliehen, weil sie so lebte. So. Und sie wurde dann, der König dann ließ für sie einen wunderschönen Tempel bauen, den ihr pilgerungsmäßig besuchen könnt. Und sie wurde die Führerin aller Vaishnavas in Orissa. Gut, wir können also das sehen, wie sich Vaishnavas sowohl an traditionelle Rollen halten, als auch unabhängig von ihnen machen. Hier sehen wir, und dieser Punkt wird verständlich, wenn man die Vaishnava-Philosophie beleuchtet. Nach der Vaishnava-Philosophie ist jeder eine ewige spirituelle Seele und das Dharma sollte dazu geeignet sein, jeden auf diese spirituelle Stufe zu erheben. Nun, während der Vaishnava nicht die Unterschiede auf der physischen Ebene verstehen kann, nicht übersieht, so kann er sich doch unabhängig von den Rollen machen, wenn hierzu eine große spirituelle Qualifikation auftritt, nämlich die Liebe zu Krishna da ist. Im materiellen Leben kämpfen die Frauen im Augenblick um Gleichberechtigung und eine feministische Welle, die also alle Vernunft über den Haufen zu werfen scheint, hat sich entwickelt.
das liegt an, hat berechtigte auslösende Momente, nämlich dass Frauen von materialistischen Männern immer ausgebeutet wurden als Sexmaschinen oder Arbeitstiere und so weiter und so fort. Aber also diese Rolle, die ihnen gegeben wird in der materialistischen Gesellschaft, ist natürlich nicht, die ist natürlich stark zu kritisieren, was wir auch tun. Doch die Lösung ist nicht, dass sich ein Geschlecht über das andere stellt. Mit anderen Worten, die Frauen zum Vergeltungsschlag ausholen. Denn die Grundlage für ihre Unzufriedenheit ist eine ganz andere. Es ist nämlich die Grundlage dieser Unzufriedenheit ist starke Angst vor der materialistischen Mentalität. In der materialistischen Mentalität stellen sich immer eine Partei über eine andere, um sie dann ausbeuten zu können. Wenn jetzt die Frauen sich über die Männer stellen wollen, bleiben sie weiterhin ein Diener, ein Knecht ihres Feindes, nämlich der materialistischen Mentalität. In der materialistischen Mentalität kann weder der Ausgebeutete noch der Ausbeuter genießen, weil es eine falsche, illusionäre Situation ist. Die Vaishnavas, hier möchte ich jetzt eine kleine Frage beantworten, die aus den Reihen der Frauen dann immer kommt, wenn man diese, ich möchte euch also eine Frage abnehmen, weil ich weiß, dass manchmal nicht so gute Fragen einfach einem so schnell einfallen. Eine Frage, die hier eine Frau stellen würde, ist: Meinen Sie tatsächlich, dass sich die physische Unterschiede tatsächlich, dass die sehr schwerwiegend sind? Sie sagen, wir mögen zwar physisch Unterschiede haben, aber wir sind doch in unserer Persönlichkeit die gleichen. Sie beziehen sich damit mehr auf das Feinstoffliche an einem Menschen. Gut, werden Sie sagen, Frauen haben andere Körper und kriegen Kinder deswegen, und deswegen da sind Unterschiede zu Männern da, aber sonst sind sie doch die gleichen Menschen. So, hier möchte ich antworten, dass es im westlichen Bereich eine Theorie gibt, die Theorie der Gehirnhälften. Es gibt da die Theorie, dass aus der linken Gehirnhälfte Inspiration und intuitive Funktionen kommen und aus der rechten der rationale Teil. Kennt ihr diese Theorie? Nicht? Ist es richtig? Links, da kommen diese intuitiven her. Ja? Umgekehrt, rechts, danke. Du bist dir sicher? Ja. Gut, das, ich habe mich da nicht so mit befasst mit der Theorie. Die materialistischen Wissenschaftler sagen, dass dieser Teil bei den Frauen mehr ausgebildet ist als der Teil bei den Männern. Das sind also generelle Werte. Und die Gita scheint dies zu bestätigen, indem gesagt wird: gute Rede, Erinnerung, Keuschheit, Geduld, Intelligenz, das sind die Eigenschaften der Frauen. Die linke Seite ist also man könnte das als ein interessanter Punkt einfach für die Materialisten. Die Gita bestätigt also hier etwas. So, es sind jetzt dadurch auch Unterschiede in dem Menschsein und in der, sagen wir einmal, in der Mentalität da. Ein Unterschied, die einem Tempelpräsident und einem Tempelkommander bestimmt längst klar geworden ist, der mit Matajis mehr zu tun hat und weiß, wie sie ganz anders emotional reagieren und zu ganz anderen Schlüssen kommen. Das ist also doch, da ist ein sehr, sehr großer Unterschied. So weil die heutigen Frauen so materialistisch sind und so irregeführt sind, deswegen haben sie Angst, diesen materiellen Unterschied einzugestehen und wollen Gleichheit, die es nur auf der spirituellen Ebene als Diener Krishnas gibt, auf der materiellen Ebene erreichen, wobei sie völlig unvernünftig und völlig fehlerhaft argumentieren und somit eigentlich nur eine große Unruhe starten. So, Hare Krishna. Hier haben wir das Thema beendet. Ich hoffe, dass ihr mit großem Interesse diese Beispiele gehört habt. Also von Janava Devi haben wir ja nicht so viel gehört bisher und auch von Ganga Mata Goswami nicht. Ganz zu schweigen von Himlata. Und ich hoffe, dass diese Diskussion ein bisschen Klarheit für diejenigen von euch gebracht haben, die predigen. Für diejenigen, die nicht über diese Punkte predigen, wir haben es ja, die werden sich, ich glaube nicht, dass das ein wichtiges Thema ist und deswegen habe ich es bewusst nur in so einem kleinen Kreis präsentiert. So, Hare Krishna, ich glaube, wir sind hier zu fragen. Ja, Bhakti Ramon. Ja, Ja. Siddhi heißt Vollkommenheit und Sadhana jetzt, Sadhana Siddhi, ist jemand, der durch das Ausüben so Kripa Siddhi ist jemand, der durch die Barmherzigkeit des Herrn die Vollkommenheit erlangt hat. Ein Beispiel hierfür ist Sukadev Goswami, der eigentlich nie in einem Ashram lebte, niemals die, wie soll ich mich ausdrücken, ja die ganzen Regeln und Regulierungen des Vaishnavatums betrachtet, also befolgte. Der war im Mutterleib, hörte der seinen Vater, war ja das Bhagavatam rezitieren und wurde völlig Krishna bewusst dadurch. Das ist eine völlige Mercy, musst du zugeben. Nicht? Der hat sich nicht darum bemüht in dem Sinne. Und ging dann aus dem Mutterleib heraus, nicht, konnte schnell laufen, also es war kein Problem zu laufen, weil er sehr lange in dem Mutterleib, also übermäßig lang eigentlich gewesen war, 16 Jahre, nicht, und konnte und ging dann gleich weg und war eine selbstverwirklichte Seele. Das ist ein Beispiel voll für Kripa Siddha, ist die Mercy des Herrn. Sadhana Siddhi, yes, da gibt es viele Beispiele, nicht, die sich einfach durch die Sadhana. Du wärst vielleicht mal ein. Wir sollten immer, was uns betrifft, denken, oh, ich werde mich jetzt bemühen, in der Praxis des hingebungsvollen Dienst und so Vollkommenheit erlangen. Wir sollten nicht denken, oh, wir lassen uns die Beine jetzt wegstrecken, nicht? Ich brauche ja nicht mehr zu arbeiten, bin in keinem Arbeitsvertrag, ich kriege wahrscheinlich genug zu essen, wenn ich mich wenn ich so morgens erscheine, so zur Artig, ich kann mich dann ja wieder hinlegen. Und dann wahrscheinlich kurz zur Lecture, am Ende der Lecture, dass jeder denkt, ich bin auch, gehöre auch dazu. Und dann, oder ich arbeite viel und dann kriege ich bestimmt was zu essen. Nicht? Und es war dann ein bisschen mühsam. Außerdem habe ich das nie in der Schule gelernt und ich habe ganz andere Dinge gelernt und ganz andere Interessen. Nicht? Das ist, wir sollten schon Sadhana praktizieren mit großer Entschlossenheit. Ja. Ja, die Barmherzigkeit. Wir sind auch, ich muss dazu sagen, wir sollten auch um Mercy flehen. Srila Prabhupada hat das Beispiel gegeben, er ging mal mit seinen Schülern an Enten vorbei und da, so die man so füttert, und da war eine Ente, die krähte ganz oder schnatterte ganz besonders intensiv. Schnatter. Und Prabhupada fragte dann seine Schüler, wer meint ihr wohl, kriegt die Mercy? Die am lautesten schnattert natürlich. Oder schnattert sie nicht? Kräht oder was tun die? Schnattern, nicht? sollten wir auch um die Barmherzigkeit des Herrn schnattern. Nicht? Flehen. Lasst uns lieber das Wort, was unter Menschen in Gebrauch kommt, flehen. Dann kriegen wir die Mercy. Auf unsere spirituellen Meisters. Ich kann mich an eine Vorlesung erinnern von Sahodra Swami, die ich dann, wo er also ganz, wir kennen ihn ja, wenn er einen Punkt hat, dann ist das der Punkt, nicht? Wo er sagte, wir alle sind Beispiele von Kripa Siddha, wir sind Barmherzigkeitsfälle. Und das stimmt auch, wenn man es so betrachtet, wir brauchen die Barmherzigkeit. Doch wir müssen uns zur gleichen Zeit auch im Sadhana bemühen. Das wird an vielen Stellen erwähnt. Nicht? Ich weiß, das hat er nicht ausgeklammert. Er wollte nur diesen einen Punkt machen und hat ihn dann sehr stark hervorgehoben, was richtig, wir brauchen die Barmherzigkeit. Das Feld ist offensichtlich, nicht? Wenn wir uns mal so anschauen. Nicht? Hast du auch das Empfinden, was deine Person betrifft? So, yes, wir müssen uns darum bemühen. Ja. Mirabai, ja. Ja, Mirabai war so angezogen zu Krishna von jungen Jahren an, dass sie Krishna einfach verehrte und ihr Mann, also nicht, der ein Materialist war, konnte das nicht billigen und hat versucht, sie zu vergiften. Yes? Ja, das ist vorgekommen. Aber Mirabai hat sich dann, zurückgezogen und hat weiterhin Krishna verehrt. Wir selber singen nicht so viel Mirabai Lieder, weil wir in einer anderen Tradition stehen, nicht? In der Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Unsere Art der Hinwendung an Krishna ist eine andere, aber natürlich, sie ist eine sehr große Vaishnava Heilige, das ist gar nicht gefragt. Eins ist nur wichtig, wenn man in einer Schule lernt, dann kann man nicht so viel changen, nicht? Davon zu verschiedenen Richtungen, weil wir unsere ganze Inspiration ja hiervor kriegen, nicht? Hiervon kriegen, von dieser Vaishnava-Linie. Gut, ich denke, wir haben denn unser zeitliches Limit gut erreicht. Vielen Dank, Hare Krishna.